Ja, ich möchte jetzt unseren Referenten begrüßen, Pfarrer Jürgen Sachs. Jürgen Sachs ist schon über 10 Jahre Missionsleiter der Deutschen Indianer Pioniermission. Er ist auch verheiratet und sie haben 4 Kinder. Jürgen ist mein Chef. Darum, Jürgen, würde ich dir gerne noch einige Fragen stellen, bevor du beginnst. Wie kamst du eigentlich dazu, Theologie zu studieren?
Das hat mit 2 Berufungen zu tun. Das eine geschah auf einem Missionstag, ähnlich wie hier heute, nur an einem anderen Ort. Und da merkte ich, dass Gott mich an dem Morgen angesprochen hat. Und ich habe ihm das Versprechen gegeben, dass ich mein Leben der Missionsarbeit zur Verfügung stellen möchte. Und da folgte dann ein Kurzzeiteinsatz. Und während diesem Kurzzeiteinsatz gab es eine 2. Berufung. Bei der Frage, welchen Beruf ich denn nun ergreifen sollte. Und da sagte mir jemand, dass er denkt, ich sollte Theologie studieren. Und dieser Gedanke hat sich dann für mich als Berufung erwiesen. Ich bin heute Morgen schon erschrocken. All die Leute, die du vorgestellt hast, die haben was Rechtes gelernt. Nur ich habe nur Theologie studiert.
Und welche Stationen gab es denn bei dir nach dem Theologiestudium?
Ja, also zunächst zieht sich dieses Studium ja lange hin und da gehört dann auch der kirchliche Dienst dazu als Vikar und Pfarrvikar und dann Gemeindedienst. Und dann hat sich eine Stelle für uns aufgetan bei Operation Mobilisation und wir waren dann zum Gemeindegründungsarbeit in Albanien. Und von dort sind wir dann zurückgerufen worden in die Mitarbeit bei der DIPM, der Deutschen Indianer Pioniermission.
Wo arbeitet denn die Deutsche Indianer Pioniermission überall?
So, wir haben 3 Einsatzfelder. Das eine ist hier in Deutschland und da arbeiten wir mit einem Evangelisationszelt und einer missionarischen Arbeit zur Gemeindegründung im Nordosten, in Vorpommern, in der Uckermark. Und das Hauptschwergewicht ist in Südamerika. Wir arbeiten unter den Indianern, den indigenen Völkern. Und möchten dort selbstständige Gemeinden gründen in den Ländern Paraguay und Brasilien.
Ja, und hier sind jetzt heute viele junge Leute und der eine oder andere fragt sich vielleicht, braucht man denn in Südamerika in der Indianerarbeit überhaupt noch neue Missionare?
Also das wird sicherlich deutlich werden, wenn ihr jetzt gleich meinem Vortrag zuhört. In jedem Fall kann ich sagen, für uns als DIPM ist das wichtigste Gebetsanliegen, dass Gott uns neue Langzeitmissionare schenkt. Leute, die nicht nur für ein Jahr kommen, sondern die kommen und bleiben möchten, um unter den indianischen Völkern zu arbeiten.
Noch eine kurze abschließende Frage. Deutsche Indianer Pioniermission, gibt es für dich auch deutsche Indianer?
Ich war vor einigen Jahren schon auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und da saß ich einer älteren Frau gegenüber. Wir kannten uns vorher nicht und ich habe mich dann vorgestellt, dass ich bei der Deutschen Indianer Pioniermission arbeite. Und dann im weiteren Gespräch hat sie dann gefragt, wo ich denn zu Hause bin und dann sagte ich auf der Schwäbischen Alb in St. Johann. Dann guckt sie mich ganz erstaunt an, dass es dort noch Indianer gibt. Jetzt sind wir Elbler natürlich schon ganz besondere Menschen, aber doch wirklich keine Indianer. Der Name kam einfach zustande, Deutsche Indianer Pioniermission, weil unser Haupteinzugsgebiet an Freunden und an Mitarbeitern, das ist Deutschland. Die DIPM wurde gegründet, damit es deutschen Christen möglich wird, als Missionare unter Indianern zu arbeiten. Und wir haben natürlich in Südamerika eine ähnliche Situation unter den Indianern wie auch in Deutschland, dass viele Menschen Jesus noch nicht kennen. Und insofern gibt es durchaus sowas wie deutsche Indianer, solche, die ohne Hoffnung leben.
Wer hofft, lebt anders. Wir sind gespannt, was wir jetzt hören.
Ja, ich hoffe zunächst mal, dass ihr überhaupt noch zuhören könnt nach diesem Vorspann und den bis dahin doch schon interessanten Beiträgen, Zeugnissen aus der Missionsarbeit. Das ganze Thema dieses Jumiko lautet ja G, weil Jesus Christus kommt. Das ist die Perspektive, in der hier alle Veranstaltungen ja stattfinden. Und hier nun das spezielle Thema, wer hofft, lebt anders. Und mein Schwerpunkt wird diese Hoffnung sein. Wenn wir da richtig liegen, dann folgt das andere ganz automatisch. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Referat, in dem ich eine Situation aus der Missionsarbeit der DIPM einfach weitergeben möchte. Hanna Kunzi, die ist Missionarin in Paraguay und lebt in der Indianersiedlung Pariri und Pipoku zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern. Und sie hat uns im Dezember über ihren Rundbrief Folgendes berichtet. Es war der frühe Nachmittag, als ziemlich aufgeregt unser Krankenpfleger Francisco, ein Indianer, an meine Türe kam und sagte, dass er alarmiert worden sei übers Handy, dass die Angela, eine Indianerin der Siedlung in Pipoku, Gift getrunken hätte. Also Selbstmordversuch. Was sollten wir tun? Nach kurzen Überlegungen machten wir uns zusammen auf den Weg. Die 2 Stunden Fußmarsch in der prallen Sommerhitze von Paraguay und der großen Luftfeuchtigkeit waren ziemlich anstrengend. Auf dem Weg hat mich dann der Francisco noch darüber informiert, dass heute in der Siedlung dort bei dieser Sippe ein großes Fest stattfindet und wir damit rechnen müssen, dass ziemlich viel Alkohol fließen wird. Als wir dort dann ankamen, bot sich uns ein Bild des Schreckens. Es waren etwa um die 50 Indianer versammelt und ebenso viele Kinder. Und etwas abseits von der Gruppe, da lag diese Angela buchstäblich im Dreck. Einige Frauen um sie herum heulten, andere schrien und einige lallten nur noch betrunken. Helfen konnte von denen keine mehr, wie auch. Wir rochen, die Luft war erfüllt von Marihuana. Und eine der Indianerinnen sagte, dass hier heute alle Marihuana rauchen. Ich versuchte mit Angela zu reden, sie anzusprechen, aber sie reagierte gar nicht. Sie erbrach sich nur ein weiteres Mal und legte sich völlig erledigt zurück. Wir beide versuchten nun, 4 Männer zu finden, die bereit waren, Angela mit einer Hängematte auf die Missionsstation zu transportieren. Doch alle waren so sehr betrunken, dass niemand mehr dazu in der Lage war. Auch die Jugendlichen, die wir dann ansprachen, schüttelten nur vollgekifft ihren Kopf und lehnten ab. Was tun? Für Angela ging es um Leben und Tod. Schließlich gelang es uns, die Angela auf ein Pferd hochzuhieven. Um ihr dabei den nötigen Halt zu geben, setzte ich mich direkt hinter sie auch aufs Pferd. Und langsam machten wir uns den 2-stündigen Weg zurück. Wir kamen gerade noch rechtzeitig an. Unser Missionsarzt, der Dr. Rainer Simon, der gerade von dem anderen Einsatz zurückgekommen war, konnte sich um sie kümmern und ihr Leben retten. Schon nach wenigen Tagen ging es der Angela wieder besser. Aber die Not ihres Lebens und die Not dieser ganzen Sippe dort in der Indianersiedlung, die ist geblieben. Gibt es dafür Hilfe? Eine Perspektive, eine Hoffnung? Die Hanna Kunzi endet ihren Rundbrief mit den Worten, Gott möchte, dass auch diese Menschen ihn kennenlernen und eines Tages ihm die Ehre geben und sich für ihn öffnen. Bis heute ist ihr Leben unendlich leer und trostlos. Mit Alkohol und anderen Drogen müssen sie versuchen, das auszuhalten. Wer hofft, lebt anders. Hoffnung birgt eine ganz große Kraft in sich. Deshalb können Leute wie die Hanna Kunzi oder wie der Ralf, die anderen Missionare, die wir heute schon kennengelernt haben, ihr Leben für Hoffnungslose einsetzen. Und wie ist es mit der Hoffnung in deinem Leben? Kennst du diese Kraft? Wirkt die in deinem Leben? Machst du diese Erfahrung, dass Hoffnung dich antreibt, motiviert? Hoffnung ist so eminent wichtig für das Leben. Wir wissen das und sagen ja deshalb auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil wenn keine Hoffnung mehr da ist in den Menschen, dann wird es wirklich düster. Dann geht es nur noch bergab. Denkt an den Kranken. Wenn der resigniert hat, wenn der dem Arzt oder der Operation oder den Medikamenten nichts mehr zutraut, keine Hoffnung mehr hat, dann sind seine Heilungschancen ziemlich gering. Oder denkt an die Leute in der Jobsuche. Wenn die keine Hoffnung mehr haben, wenn die nicht mehr davon überzeugt sind, dass es für sie noch einen Platz gibt, dass man sie noch braucht, dann können sie es gleich bleiben lassen. Die werden keinen Job finden. Noch so schwierige Situationen, die haben dann eine Chance, solange die Beteiligten eine Hoffnung haben. Denn die Hoffnung, die birgt Ideen in sich, die birgt neue Wege, die birgt Kraft für Veränderungen in sich, Mut zu Schritten und vieles mehr. Doch wir wissen das durchaus, und es ist auch unsere Erfahrung, mit Hoffnung, da lebt es sich bedeutend leichter. Nun geht es für uns aber nicht um irgendeine Hoffnung. Es geht nicht um eine positive Lebenseinstellung. Es geht nicht um eine Portion Optimismus. Es geht um die Hoffnung schlechthin. Es geht um die Hoffnung, die es in Jesus Christus gibt. Und dazu ein Bibelvers, den der Apostel Petrus uns schreibt in seinem Brief im 1. Kapitel, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Lasst uns über diese lebendige Hoffnung für einen Moment nachdenken. Was ist das für eine Hoffnung? Was steckt da dahinter? Was ist das Besondere, wenn diese Hoffnung unser Leben durchflutet? Es ist keine Alles-oder-Nichts-Hoffnung. Im Spielcasino, da legt einer seinen letzten Hunderter auf die Theke und nimmt entsprechende Anzahl von Chips entgegen, und am Roulette-Tisch sitzt, setzt er alles auf die Farbe Rot. Und die Kugel wird eingeworfen, aber die Kugel entscheidet sich für die schwarze Zahl. Alles verloren. Alles oder nichts. Sieht so unsere lebendige Hoffnung aus, dass wir eben auf Glück hoffen und es könnte so oder auch so ausgehen? Gewiss nicht, nein. Unsere Hoffnung ist kein Lotteriespiel mit einem offenen Ende. Was ist das für eine Hoffnung, die unser Leben durchflutet wie so ein helles Licht? Stellt euch mal vor, wenn ein Schiffbrüchiger an einem Stück Holz geklammert im Meer treibt, dann ist es eine Sache, wenn er anfängt zu träumen und ihm seine Fantasie einer Fata Morgana gleich das rettende Ufer vorgaukelt. Das wird ihn eine Weile über Wasser halten, aber gewiss nicht retten. Auch so ist unsere Hoffnung nicht. Unsere Hoffnung ist vielmehr wie, wenn der Schiffbrüchige an sein Stück Holz geklammert über sich plötzlich eine Leuchtkugel sieht und die Motoren des Rettungsboots, das ihm naht, hört. Da ist es keine Lotteriehoffnung mehr. Keine Hoffnung, die an seine eigenen Möglichkeiten geklammert ist. Es ist Hoffnung, die von außen kommt, die er hören und die er auch sehen, die er spürt. Es ist Hoffnung, die ihn dann auch rettet. Keine Fata Morgana, keine Lotterie und schon gar keine Selbsthilfe. Es ist Jesus, der errettet hat. Es ist Jesus, der jeden Tag da ist und hilft. Und es ist Jesus, der kommt, der wiederkommt. Und nochmal einen anderen Ansatz, um das deutlich zu machen, wobei es bei Hoffnung geht. Eine alte Geschichte erzählt von einem Missionar, der sich mit der Übersetzung der Bibel in die Sprache des Eingeborenen ganz stark mühte. Und eines seiner Probleme war, einen treffenden Begriff für das Wort Hoffnung zu finden. Wie kann man denn Hoffnung beschreiben? Welcher Begriff würde dieses Phänomen in dieser eingeborenen Sprache angemessen beschreiben? In diese Arbeit hinein trifft die Missionarsfamilie großes Leid. Das kleine Kind des Missionars stirbt. Und als er am Sarg zimmern war, gesellt sich einer der Eingeborenen zu ihm und fragt ihn, werdet ihr jetzt weggehen? Das wäre die ganz logische Konsequenz im Denken des Einheimischen gewesen. Der Ort, an dem man Unglück erfährt, ist kein Wohnort. Also den verlässt man am besten so schnell wie möglich. Nein, antwortet der Missionar, wir gehen nicht weg. Warum auch? Aber du hast doch hier ein Kind verloren. Es ist nicht verloren. Unser Kind ist in Gottes Hand. Der Eingeborene denkt eine Weile nach und dann sagt er, ihr Jesusmenschen seid doch seltsame Leute. Ich glaube, ihr könnt durch den Himmel sehen. Durch den Himmel sehen. Da wusste der Missionar, wie er das Wort Hoffnung übersetzen musste. Durch den Himmel sehen. Hoffnung heißt, es gibt immer mehr als das, was vor Augen ist. Jetzt gibt es Jesus, der mit all seiner Liebe, mit all seinen Möglichkeiten, mit all seiner Kraft, mit all seiner Treue, mit allem, was mein Leben braucht, einfach immer da ist. Das ist die Wirklichkeit, die für uns Jesus-Leute gilt. Und dann trägt jeder Tag ein riesiges Pluszeichen. Und dieses Pluszeichen, dieser Jesus, der bringt Freude und Licht in ein Leben, die niemand nehmen und niemand trüben kann. Mit diesem Blick durch den Himmel werden wir zunächst nicht geboren. Das stellt sich nicht automatisch ein. Damit kommen wir nicht auf die Welt. Auch wenn es Kindern und Eltern, Großeltern nicht bewusst ist. Mit der Geburt beginnt nicht die große Hoffnung, sondern mit der Geburt beginnt unausweichlich das Sterben. Ob wir nun 5, 15 oder 50 Jahre alt werden, egal wie alt wir werden, ob wir den Geburtstagen entgegenfeiern, so wie meine Kinder im Teenageralter, die froh sind um jedes Alter, das sie erreichen, oder ob wir bei 29 stehen geblieben sind und nicht mehr älter werden. Unsere natürliche Zukunft, die lässt nicht viel zu hoffen übrig. Leben heißt, so sagt ein Ausleger, von einem Aufschub zum anderen zu gehen. Und was sich da aufschiebt, ist der Tod. So oft es uns auch gelingt, das auszublenden, es ist ein Fakt. Und weil wir es oft genug ausblenden, trifft uns die Tatsache umso härter, wenn sie uns bewusst wird. Wie eine undurchdringliche Wand steht dann das Ende vor unseren Augen. Deshalb sagt Petrus in diesem Bibelwort, nicht mit unserer Geburt beginnt die Hoffnung, sondern mit unserer Wiedergeburt. Wir sind nicht zur Hoffnung geboren, sondern zur Hoffnung wiedergeboren. Da ist was passiert. Da ist Jesus in ein Leben gekommen. Dann haben wir lebendige Hoffnung. Dann hat sich etwas geändert. Und Petrus schreibt auch, warum das so ist. Eben, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Unsere Hoffnung, die trägt einen Namen. Die hängt an dem, dass Jesus lebt. Jesus Christus. Er ist diese Leuchtkugel. Er ist das Motorengeräusch für den Ertrinkenden. Das offene Fenster, der Blick durch den Himmel. Er ist der Garant für unsere Hoffnung. Jesus lebt. Das war der Anfang am Ostersonntag, den dann niemand und nichts mehr bremsen oder zurückhalten konnte. Deshalb hatten die verängstigten Jünger damals plötzlich Mut und gingen aus ihrem Versteck hinaus auf die Straßen und predigten von diesem Herrn. Und beim Verhör vorm Hohen Rat, da sagten sie, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Jesus, die Hoffnung, ist es, die das Leben verändert hat, dieser Jünger. Und das ist bis heute so geblieben. Und nun möchte ich euch sagen, wir können nicht genug durch dieses Fenster, durch den Himmel hindurchschauen, damit von dort Licht in unser Leben hineinscheint. Wir können gar nicht genug von Jesus in unser Leben hineinbekommen. Darin liegt alle Kraft, alle Zuversicht, aller Mut, alles, was wir benötigen, um unser Leben zu gestalten oder auch zu bewältigen. Ich lese ganz gern diese Veröffentlichungen von Open Doors, wenn dort berichtet wird über Gefangenen. Da ist mir einer aufgefallen, der Lu Yanqi, der sitzt in China seit mehr als einem Jahr unschuldig im Gefängnis. Die Anklage wirft ihm vor, Benutzen von Aberglaube zur Unterwanderung des Gesetzes. Ein Urteil gab es mangels Beweisen nicht. Er wurde einfach so eingebunkert. Und er brauchte nur dem Glauben an Jesus abzusagen und wäre morgen frei. Er kann's nicht und er will's auch nicht, weil er hat Jesus im Herzen. Hoffnung, die ihn da durchträgt. Jede Situation, die ich hier erlebe, ist immer größer als das, was mir vor Augen ist. Und das gilt in schwerer Krankheit. Das gilt, wenn wir einsam oder verzweifelt sind. Das gilt, wenn wir in Trauer sind, wenn das Leben uns ganz Schwieriges zumutet. Und da machen wir uns ja nichts vor. Auch für uns als Christen ist das Leben oft sehr schwierig. Aber das ist unsere Hoffnung, dass wir dann immer gehalten und getragen sind von Jesus, geborgen bei ihm. Und deshalb kann der Missionar über sein Kind sagen, wir bleiben. Unser Kind ist in Gottes Hand. Jesus hat das Leben ans Licht gebracht. Ein Leben, das nicht von Anfang an auf dem absteigenden Ast ist und nur auf den Tod zugeht. Ein Leben, das nicht irgendwann 1,50 Meter tiefer endet, sondern ein Leben, das niemals verblüht und das auf ein klares Ziel zugeht. Denn Jesus kommt wieder. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, die entbehren so unglaublich viel. Weil da zählt nur, was vor Augen ist. Was Mann und Frau sieht. Und daraus muss sie dann das Beste machen und irgendwie etwas erreichen. Mir ist dazu das Bild von einer Sanduhr eingefallen. Der Sand wird immer weniger und immer weniger. Und irgendwann ist das letzte Sandkörnchen durchgefallen. Und das war's dann mit einem Leben. Dieses Muster der Sanduhr erzeugt einen unglaublichen Lebensstress. Weil alles, was weg ist, ist unwiederholbar. Jedes Sandkorn, das durchgefallen ist, bringt ja mich dem Ende näher. Und ich beobachte, gerade bei der jüngeren Generation, bei meinen Kindern, diesen enormen Druck, in immer noch kürzerer Zeit noch mehr schaffen zu müssen, noch mehr erreichen zu müssen. Schon die Teenies müssen aus ihrem Leben herausholen, was irgendwie geht. Denn jeder Tag, der weg ist, ist ein verlorener Tag. Und dann ist man plötzlich 30. Welchen Schicksalsschlag. 40, Horror. In 2 Jahren 50, endgültig Krufti. Das Leben verrinnt. Und wisst ihr, wir Christen lassen uns so leicht davon anstecken, von diesem Sanduhrmuster. Und das darf nicht sein. Für uns gilt nämlich eine andere Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die Jesus gesetzt hat. Mit jedem Tag, der vergeht, komme ich ihm näher. Mit jedem Tag, der vergeht, komme ich ihm näher. Und dann werde ich irgendwann am Ziel sein. Es gibt ein anderes Bild, das für uns Christen passt. Das habe ich bei meiner Wehrdienstzeit kennengelernt, damals auch als W15er. Das Metermaß. Bis zur Entlassung war jeder Tag berechnet. Und jeden Tag wurde 1 Zentimeter abgeschnitten. Am Abend geschafft, Gott sei Dank, dem Ziel näher. Das ist das Muster für uns Jesus-Leute. Nicht mein Leben zerrinnt, sondern mit jedem Tag gehe ich dem Tag entgegen, da ich Jesus in die Augen schauen kann. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie unendlich schön das sein wird, vor Jesus zu stehen und ihn ansehen zu können. Darauf leben wir zu. Und wer so nach vorne gewandt lebt, na, der legt nicht die Hände in den Schoß. Dieses Ziel motiviert für das Jetzt und für das Heute. Das treibt uns an und bringt uns in Bewegung. Deshalb sind wir doch hier heute zusammen bei Jumiko. Deshalb sind wir aktiv und setzen uns ein, packen an und leben für diesen Herrn, der kommt. Es geht gar nicht anders. Wer hofft, lebt anders. Wie sieht das konkret aus? Die letzten Worte unseres Herrn weisen den Weg für uns. Es war ein klarer Auftrag. Der gilt für uns. Geht hin. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Es gibt noch so unendlich viel zu tun. Denkt an die Geschichte vom Anfang in der Indianersiedlung Pipuku. Menschen, die ohne diese Hoffnung, ohne diesen Jesus leben müssen. Wer hofft, der geht hin. Wer hofft, der wird von Jesus weitersagen. Wer hofft, der ist Missionar an dem Ort, wo er lebt. Es geht nicht anders. Die Mission ist der zweite Teil des Heilshandelns Gottes. Der erste Teil konnte nur von Jesus erfüllt werden. Durch sein Kommen, sein sündloses Leben, sein Leiden, sein Sterben und Auferstehen. Er hat die Erlösung des ganzen Menschen vollbracht. Und nun ist es einfach, erlöst zu werden. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der soll errettet werden. So steht es in Römer Brief, Kapitel 10. Aber das ist nur der erste Teil. Wie sollen Sie den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wie sollen Sie glauben an den, von dem Sie nichts gehört haben? Erst durch die Verkündigung des Evangeliums kann das Heilswerk Jesu in einem Menschen wirksam werden. Jeder, der hier heute in diesem Saal ist und bekennen kann, dass er durch Jesus Christus errettet ist, hat irgendwie, irgendwann von irgendjemand etwas über Jesus gehört, ehe er Jesus als seinen Herrn annehmen konnte. Und zwar hat er es gehört in seiner eigenen Sprache, sodass er es auch verstehen konnte. Für jeden Menschen, der von Jesus nichts hört, ist Jesus schlicht umsonst gekommen, umsonst gestorben, hat er sein Leben, sein Blut umsonst vergossen. Die Verantwortung für die Erfüllung des letzten Wortes Jesu liegt auf jedem von uns, die wir hier sitzen. Das geht hin nach Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Es gilt mir und es gilt dir. Und es geht hin, beginnt immer mit dem ersten Schritt. Wer von euch dran denkt, Missionar zu sein oder zu werden, der fängt mit dem ersten Schritt an. Und es geht ganz simpel und einfach. Und ich möchte euch einige konkrete Schritte noch nennen. Der erste ist, mach du regelmäßig stille Zeit. Das hilft, damit Jesus Herr in deinem Leben bleiben kann. Stille Zeit. Ein zweiter Schritt. Starte ein Gebetsleben. Bete jeden Tag. Geh zu einem Gebetskreis. Und wenn es bei dir keinen gibt, dann gründe einen. Mit einem Freund, einer Freundin. Beim Bibellesen und Beten, da blicken wir durch den Himmel. Das ist das offene Fenster. Da tanken wir diese Hoffnung. Und das macht unser Leben anders. Und daraus ergeben sich ganz automatisch die anderen Schritte. Dann zeigt dir Jesus Aufgaben. Wenn du Missionar sein willst oder werden willst, dann arbeite heute in deiner Gemeinde mit. Wenn du Missionar sein oder werden willst, dann lass dir die Menschen zeigen, die heute, da wo du jetzt lebst, dein Zeugnis brauchen. Und sag ihnen von Jesus weiter. Und wenn du Missionar sein oder werden willst, dann setz dein Vertrauen 100% in Jesus. Und er wird dich die Schritte weisen, die du gehen musst, damit du an den Platz kommst, wo er dich haben möchte. Leben mit Jesus ist so schön. Leben mit Jesus ist so einfach und so spannend. Ich schließe mit einem Erlebnis, das ich selber vor 8 Jahren machte bei einer Reise zu unseren Missionaren nach Paraguay. Ich war eingeladen zu einer Evangelisationsreise in Indianersiedlungen. Wir waren ein kleines Team von 5 Personen, ein Missionar der DIPM und 3 Indianerchristen und ich. Und wir besuchten eine Indianersiedlung, wo es noch keine Christen gegeben hat. Der Häuptling dort wurde gefragt und wir bekamen die Erlaubnis, von unserem Glauben an Jesus weiterzusagen. Und unsere 3 Indianerchristen, die sangen Lieder und erzählten von Jesus. Und die Männer und Frauen hörten aufmerksam zu und stellten viele Fragen. Wir saßen bis spät in die Nacht um das Lagerfeuer. Und gleich am anderen Morgen kamen sie schon wieder und wollten mehr hören. Und als wir um die Mittagszeit aufbrachen, da sagte der Häuptling, und ich habe immer noch sein Gesicht und seine Augen vor mir: Wir möchten mehr hören. Ihr müsst unbedingt wiederkommen. Und ihr müsst jemanden schicken, der kommt und bei uns bleibt. Ihr habt ja gesehen, wie es uns geht. Wir sind am Ende und wir brauchen Hilfe. Wir hatten damals niemand, den wir dorthin schicken konnten, zum Bleiben. Und wir haben bis heute niemand. Wer bringt die Hoffnung, die Botschaft von Jesus zu den Hoffnungslosen? Es ist unser Auftrag. Wir beten. Lieber Herr Jesus, du hast von deiner Seite alles getan, dass Menschen zur Hoffnung in dir finden. Und wir möchten dir jeden Tag Lob und Dank dafür sagen. Dich loben und preisen dafür, dass dein Evangelium uns erreicht hat. Und wir möchten dir zur Verfügung stehen. Lass uns immer wieder neu entdecken, was wir in dir haben. Und setz du uns so in Bewegung für dich. Bring uns an den Platz, wo du uns gebrauchen möchtest. Und lass dazu auch diesen Tag dienen, lieber Herr. Darum bitten wir. Amen.